Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und dazu herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Buch der Offenbarung nähern wir uns langsam dem Ende. Doch bis zur letzten Zeile gibt es darin wertvolle Prophetien und Zusagen zu entdecken. Inzwischen haben wir Kapitel 19 erreicht und machen dort gleich weiter ab Vers 5. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts hat Jesus sich seinem Freund und früheren Wegbegleiter Johannes offenbart. Und Johannes schrieb alles auf, was Jesus ihm in zahlreichen Visionen gezeigt hat. So entstand das Buch der Offenbarung. Als Jesus seine ersten Nachfolger verließ, um zu seinem Vater in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zurückzukehren, spätestens da brach auch die letzte Epoche der Geschichte Gottes mit den Menschen an, das Ende der Zeiten oder kurz die Endzeit. In dieser Zeit werden viele Jesusleute unterdrückt und verfolgt, ganz so, wie Jesus es angekündigt hatte. Um seine geliebten Gemeinden in diesen Verfolgungen zu ermutigen, offenbart der Gottessohn, dem Apostel Johannes, was alles nach dem Plan Gottes in der Endzeit geschehen wird. Und die wichtigste Botschaft dabei ist, alles, was in der Endzeit geschieht, hat Gott vollkommen in seiner Hand. Nichts und niemand ist in der Lage, irgendetwas zu tun, was Gott nicht zuvor beschlossen hätte. Und selbst der grimmigste Feind der Christen, der Teufel, selbst der kann gar nichts ausrichten, es sei denn, der Vater im Himmel oder sein Sohn Jesus Christus hat es ihm ausdrücklich gestattet. Auch der gefürchtete Antichrist, der oberste Erfüllungsgehilfe des Teufels, ist vollkommen von den Befehlen Jesu abhängig. Er treibt sein Unwesen nicht eine Sekunde länger, als Gott ihm das zugesteht. Bis schließlich in einem einzigen Augenblick all seine scheinbare Herrlichkeit vorüber ist, und seinem boshaften Meister ergeht es nicht anders. All das will Jesus seinen Leuten in der Verfolgung noch einmal deutlich vor Augen führen. Er ist der Herr, er der Gottessohn, er das Lamm, das sich geopfert hat, um Menschen freizukaufen aus ihrer Gottesferne, um sie zu versöhnen mit Gott. Daran sollen sie festhalten, die Jesus-Nachfolger, und sich nicht irre machen lassen von all dem Unheil in der Welt und von all der Finsternis. All das soll so geschehen in der letzten Zeit. Aber der Herr über Himmel und Erde ist einzig und allein Jesus, der Messias Gottes, und sein Vater, der ihm diese Macht übertragen hat. Wer seinen Glauben an Jesus nicht aufgibt, der wird am Ende als Sieger dastehen. Das ist das große Herzensanliegen von Jesus. Er will keinen verlieren von denen, die Gott ihm anvertraut hat. An jenem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, sichtbar für alle und in all seiner Macht und Herrlichkeit, an jenem Tag wird auch alles Unrecht gerichtet werden, das Menschen oder der Teufel und seine Helfer angerichtet haben. Bereits in den drei großen Visionsreihen von den sieben Siegeln, den sieben Signalfanfaren und den sieben goldenen Schalen hat Jesus dieses letzte Gericht erwähnt. Alle Menschen, die nicht zu Gott umgekehrt sind, sowie der Teufel und seine dämonischen Helfer, werden in diesem Gericht ihr gerechtes Urteil empfangen und für alle Ewigkeit fern von Gott bleiben. Fern von allem, was gut ist, froh macht und lebendig ist. Zuletzt offenbart Jesus seinen Leuten noch das innerste Wesen einer Kultur und Gesellschaft, die er mit dem alten Begriff Babylon bezeichnet. Damit meint er offenbar jene Lebenshaltung, deren allerhöchstes Ziel es ist, absolut unabhängig zu sein und völlig selbstbestimmt über alles zu entscheiden. Dabei gilt es natürlich zuallererst, mit Gott rigoros zu brechen. Auch diese gottlose Lebenshaltung, die ganze Gesellschaften verführt hat, nach den Visionen von Jesus sogar alle Menschen auf der Erde, auch diese gottlose Lebenshaltung wird gerichtet. Nach all diesen Visionen kommt Jesus schließlich zu jenem Ereignis, auf das der Hörer der Offenbarung nun schon 18 Kapitel lang gewartet hat. Auf den Tag, an dem Jesus tatsächlich wieder zur Erde kommt, sichtbar für alle. Doch diesmal kommt er in der Macht und Herrlichkeit des Gottessohnes. Davon ist im 19. Kapitel der Offenbarung die Rede. Und Jesus leitet diese Vision von seinem zweiten Kommen ein mit einem überschwänglichen Lobgesang, dem Lobpreis auf Gottes Gerichte, die absolut gerecht sind. Drei verschiedene Gruppen hört und sieht Johannes, die in dieses Gotteslob einstimmen. Die große Menge an Engeln, Verse 1 bis 3, die lebendigen Wesen aus der nächsten Umgebung Gottes, Vers 4, und zuletzt die Messiasgemeinde, die Gemeinde des lebendigen Gottes, in den Versen 5 bis 10. Sie alle triumphieren nun gemeinsam im Himmel über den Sieg Gottes. Denn mit diesem Sieg hat Gott sein Heil endlich durchgesetzt gegen jedweden Widerstand, der sich in der Endzeit so vielfältig gegen Gott empört hatte. Das ist nun vorüber. Nun regiert nur noch einer, der lebendige Gott und sein Messias Jesus Christus. Das Lob der ersten beiden Gruppen haben wir uns bereits angesehen. Damit kommen wir nun zur dritten Gruppe, die voller Freude den großen Sieg Gottes über alle seine Feinde lobt und feiert. Die Gemeinde des Messias Jesus. Dazu schreibt Johannes im Buch der Offenbarung, Kapitel 19, in den Versen 5 bis 8, »Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß.« Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Soweit die Verse 5 bis 8. In Vers 5 berichtet Johannes erneut von einer Stimme, von der er nicht näher mitteilt, zu wem sie gehört. Doch wir erfahren dort, sie kommt vom Thron her. Es ist also ein Wesen aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes, das jetzt eine weitere Gruppe dazu aufruft, in das große Halleluja im himmlischen Thronsaal einzustimmen. Gott oder Jesus spricht hier vermutlich nicht, denn sobald einer der beiden in der Offenbarung selbst das Wort ergreift, weist Johannes ausdrücklich darauf hin. Jene nicht näher erläuterte Stimme aus der unmittelbaren Umgebung des Thrones Gottes spricht Folgendes. Lobt unseren Gott, alle seine Diener, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. So Johannes in Vers 5. Dieser zweifache Ausdruck, Gott dienen und ihn fürchten, ist bereits im Alten Testament üblich, um das Volk Gottes zu umschreiben. Und auch in der Vision von der siebten Signalfanfare kommen die Begriffe Diener Gottes und die Gott fürchten gemeinsam vor mit den Ausdrücken Propheten und Heiligen. Das weist absolut deutlich darauf hin, dass Jesus in dieser Vision von seiner Gemeinde spricht. Von seiner Gemeinde, die ja das erneuerte Israel darstellt, das Volk Gottes aus Juden und Nichtjuden, die alle zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind. Da Diener bzw. Knechte Gottes in der Offenbarung von Anfang an auf die Jesusgemeinde bezogen ist, besteht auch hier in Vers 5 keinerlei Zweifel. Es ist die Messiasgemeinde, die jetzt vom Thron Gottes aus aufgerufen wird, sich am großen Halleluja zu beteiligen. Der zweite Doppelausdruck in Vers 5, die Kleinen und die Großen, weist auch hier darauf hin, dass tatsächlich alle, die zu Jesus gehören, nun in das Gotteslob einstimmen dürfen und sollen. Von den Kleinsten, also den scheinbar unbedeutendsten, bis hin zu den Größten, also denen, die auf der menschlichen Ebene größten Einfluss hatten. Die gesamte christliche Gemeinde ist nun eingeladen und aufgerufen, lobt unseren Gott, preist ihn, rühmt seinen Namen, erhebt den allmächtigen Schöpfer. Und darum muss die Jesusgemeinde nicht zweimal gebeten werden. So lange wartet sie schon auf diesen herrlichen Augenblick, an dem sie selbst im Himmel mit einstimmen kann in das Lob ihres wunderbaren Gottes. Bislang waren die Christen lediglich Hörer des Lobgesangs im Himmel. Doch jetzt sind sie endlich selbst dort in der Gegenwart Gottes. Und ihr Lobpreis erklingt gewaltig. Johannes berichtet in Vers 6, da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Die Wortwahl erinnert sehr an die Beschreibung des himmlischen Lobgesangs der Engel in der Vision vom Lamm und seiner Gemeinde auf dem Berg Zion, dem Berg der Gegenwart Gottes. Jetzt ist es die Gemeinde Jesu selbst, die derart beeindruckend ihr Lob anstimmt. Drei Umschreibungen größtmöglicher Kraft kennzeichnen ihr Loblied. Das Rufen einer riesigen Menschenmenge, das Tosen gewaltiger Wassermassen und das Rollen mächtiger Donner. So hören wir es in Vers 6. Alle, die zu Jesus gehören und ihm durch die gesamte Endzeit hindurch dienten, ihr Lobpreis wird jetzt gehört, vereinigt zu einem herrlichen und gewaltigen Chor. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. So ebenfalls in Vers 6. Wörtlich spricht die Jesusgemeinde davon, dass Gott nun die Königsherrschaft angetreten hat. Von der Königsherrschaft Gottes war auch schon in den beiden anderen großen Lobgesängen der Offenbarung die Rede, nämlich in der Vision von der siebten Signalfanfare und im Lob auf Gott und seinen Christus nach dem Sturz des Satans auf die Erde. Gott ist König, das ist eine der zentralen Aussagen über Gott im Alten Testament. Und vor allem gegenüber den irdischen Machthabern verweist dieser Anspruch Gottes darauf, dass der Allmächtige, der König der Könige und Herr der Herren ist. So greift es Jesus dann auch in der Offenbarung auf und bezieht es auf seinen himmlischen Vater und ebenso auf sich selbst. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments trat der Ausdruck Allmächtiger an die Stelle des hebräischen Gottesnamens Jahwe Zebaoth, was so viel heißt wie Jahwe der himmlischen Heere. Der lebendige Gott gebietet also über die zahllosen Scharen der himmlischen Heere. In Vers 6 lobt die Gemeinde des Messias die unübertroffene Macht und Stärke des lebendigen Gottes, also gleich doppelt und dreifach. Denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Herr über alle Herren, er ist der König über alle Könige und er ist der Allmächtige, der Herr über all die zahllosen Himmelsheere. Seiner Macht kann niemand und nichts widerstehen. Und deshalb behält er am Ende der Zeiten auch den Sieg. Er und sonst niemand. Dieser letzte Tag der Weltgeschichte ist für die Gemeinde Jesu der Beginn einer völlig neuen, herrlichen Zukunft. Davon spricht sie nun in Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Die Formulierung, die Hochzeit des Lammes in Vers 7, ist etwas völlig Neues, als Johannes diese Worte aus der Vision von der verherrlichten Gemeinde Gottes niederschrieb. Sie ist ebenso beispiellos wie der Zorn des Lammes in der Vision von dem sechsten Siegel. Im Alten Testament wird zwar der Bund Gottes mit seinem Volk Israel auch immer wieder mit dem Bild von der Ehe verglichen, doch dabei findet sich keinerlei Bezug auf eheliche Intimitäten. Sicherlich auch, um die Beziehung Israels zu Gott deutlich von den Fruchtbarkeitskulten der umliegenden Völker zu unterscheiden. Denn zu diesen gehörte auch die sogenannte heilige Hochzeit, die sexuelle Vereinigung mit Tempelprostituierten. Eine Praxis, die aus der Sicht Gottes absolut nichts mit Gottesdienst zu tun hat. Entsprechend nennt Jesus dieses schamlose Treiben Unzucht, Hurerei, sexuelle Sünde. Im späteren Judentum kam dann tatsächlich das Wort Hochzeit vor und der Messias wurde dabei als Brautführer verstanden. Wenn Jesus also in seinen Gleichnissen vom Hochzeitsmahl des Messias sprach, waren seine Hörer vorbereitet. Aber in diesen Gleichnissen tritt Jesus, der Messias, nicht als Brautführer auf, sondern als Bräutigam. Außerdem fällt auf, dass Jesus die Braut dabei kaum ausdrücklich erwähnt. Die eheliche Gemeinschaft ist demnach, auch bei Jesus, nicht der entscheidende Punkt, auf den er mit seinen Gleichnissen hinaus will. Dagegen betont er vor allem die große Freude des Hochzeitsfestes. Und das Gleiche gilt auch für die Rede von der Hochzeit des Lammes in Vers 7. In ihrem Lobpreis ruft sich die vollendete Gemeinde selbst dazu auf, wir wollen uns freuen und jubeln und fröhlich sein. Das ist ungetrübte Freude, überschwänglich, eine Freude, die niemals versiegt. Das lange ersehnte und auch durch viele Leiden und Tränen hindurch erflehte Ziel ist nun tatsächlich erreicht. Für immer und alle Zeit werden sie bei ihrem Herrn sein, die Jesusleute. Bei ihrem Herrn, der sie so sehr liebt. In Vers 7 wird die Braut allerdings genannt. Dort heißt es, seine Frau hat sich bereit gemacht. Doch bereits zwei Verse weiter wechselt der bildliche Vergleich und alle Messias-Nachfolger treten jetzt als die geladenen Hochzeitsgäste auf. Die Aussage zur Braut in Vers 7 erweckt den Eindruck, dass sie sich selbst für die Hochzeit bereit gemacht hat, also festlich als Braut gekleidet und geschmückt. Das wird im Anschluss in Vers 8 weiter vertieft. Dort heißt es, sie durfte sich kleiden in feines Leinen, strahlend, rein. Das Gewand der Braut erstrahlt in leuchtendem Weiß, einem dreifachen, hellem Weiß gewissermaßen. Feines Leinen ist, in ungefärbtem Zustand, bereits ein weißes Gewebe. Der ungefärbte weiße Leinenstoff der Braut tritt damit ganz deutlich als Gegensatz zum Purpur und Scharlachrot der Hure Babylon auf, jener Lebenshaltung, die ganz bewusst ohne Gott lebt. Weiter wird das Leinen der Braut ausdrücklich als rein bezeichnet. Es ist demnach offensichtlich nicht gefärbt und völlig ohne Flecken oder Schmutz. Und schließlich strahlt und glänzt der Stoff so sehr, dass die Braut in ein leuchtendes und blendend helles Hochzeitskleid gehüllt ist. Somit hat auch die Braut etwas vom himmlischen Lichtglanz der sieben Engel, denen die sieben goldenen Schalen des Gerichts anvertraut wurden. In der Vision von der Braut des Lammes, der Braut des Messias also, folgt nun in Vers 8 eine Erklärung. Das feine Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen. Das Leinen ihres Hochzeitskleides symbolisiert also die gerechten Taten der Jesusleute. Damit stellen sie das absolute Gegenstück dar zu den gottlosen Ungerechtigkeiten und den frevelhaften Schandtaten der Hure Babylon. Auch wenn zuvor deutlich wurde, dass sich die Braut, die Gemeinde Jesu, selbst für ihre Hochzeit schmückt, so ist dies nur möglich, nachdem Gott sie beschenkt hat. Deshalb beginnt Vers 8 mit den Worten, und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide. Die Kleidung und die Erlaubnis, sie zu tragen, ist also ein von Gott vorbereitetes Geschenk. Die Gemeinde kleidet sich demnach nicht in ihre eigenen Verdienste gerechter Taten, sondern in die Gnade Gottes. In seiner Nachricht an die Gemeinde in Laodicea sprach Jesus davon, dass er seinen Gemeinden schon jetzt, in dieser Zeit, weiße, reine Kleidung schenkt, also bevor er sichtbar wiederkommt. Zur Gnade von Jesus gehören nämlich nicht nur die Versöhnung mit Gott und das Geschenk des ewigen Lebens, sondern auch die Kraft, gerechte Taten zu tun, wie es hier von der Braut in Vers 8 heißt. Das ist das Hochzeitsgewand der Gemeinde Jesu, die die Braut des Lammes ist. Sie hat die herrlichen Gewänder ihrer gerechten Taten selbst angelegt. Aber die Gewänder wurden ihr geschenkt. Und geschenkt heißt ja nichts anderes als aus Gnade gegeben. Die Braut ist jemand zum Lob der herrlichen Gnade Gottes, wie es Paulus, der Kollege des Johannes, einmal formuliert hat. Die Vision dieses dreifachen Gotteslobs schließt mit den Versen 9 und 10. Da hält Johannes fest, und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Den Vers 9 beginnt der Prophet mit den Worten, und er spricht zu mir. Ohne irgendeine Erklärung heißt es hier einfach, er. Gerade weil Johannes jegliche Erläuterung weglässt, spricht in Vers 9 vermutlich wieder der Engel, der dem alten Apostel zuvor auch schon die große Vision vom Gericht über Babylon gezeigt hat. Wie auch immer, in jedem Fall wird Johannes erneut aufgefordert, schreib auf. Ob der Apostel angesichts der unfassbar herrlichen Zukunft der Jesusleute wie benommen ist, lässt sich wohl nicht eindeutig beantworten. Manche Ausleger meinen allerdings, deshalb brauche er den erneuten Anstoß, weiter aufzuschreiben, was er hört und sieht. Zumal die Gegenwart der Christen in der laufenden Endzeit so unendlich viel beschwerlicher und bedrohlicher ist als die herrliche Zukunft, die auf sie wartet. Mein Eindruck ist, die ausdrückliche Aufforderung an Johannes, das Folgende aufzuschreiben, hebt das Gesagte sehr stark hervor. Das bestätigt auch die Bekräftigung am Ende des 9. Verses. Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Was also jetzt in Vers 9 folgt, ist sehr wichtig und klingt wie die direkte Anrede an die Hörer und Leser der Offenbarung. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Dies ist eine weitere Seligpreisung in der Offenbarung, von denen uns schon einige begegnet sind. Und auch hier gilt, wer zu der genannten Personengruppe gehört, der hat es wirklich gut, der ist wirklich als glücklicher Mensch zu bezeichnen. Das Bild für die Gemeinde Jesu wechselt in Vers 9, auch wenn der Zusammenhang von der Hochzeit des Lammes vollständig beibehalten wird. Wurde die Jesusgemeinde gerade noch verkörpert durch die Braut, so wird sie jetzt durch die eingeladenen Hochzeitsgäste dargestellt. Der hauptsächliche Vergleichspunkt bleibt aber erhalten. Die Freude der Braut entspricht der Freude der geladenen Gäste oder eben ihrem unfassbar großen Glück. Die Messias-Nachfolger, die Johannes Niederschrift der Offenbarung hören oder lesen, können nun wieder sicher sein, wir sind unterwegs zur Hochzeit, zu der Jesus uns eingeladen hat. Und auch wenn es durch Verfolgungen oder sogar durch den Märtyrertod gehen wird, wir werden erwartet. Und wir werden ganz gewiss ankommen bei dem großen Hochzeitsfest unseres Herrn. Wir sind tatsächlich zu beneiden, können ganz zu Recht glückselig genannt werden, wie es hier in Vers 9 heißt. Das ist gewiss, so wie der Engel es noch einmal ausdrücklich in Vers 9 unterstreicht. Dies sind Worte Gottes, wahrhaftig und gewiss. Die Reaktion des Johannes auf diese Worte des Engels ist im ersten Moment vielleicht verstörend. Er schreibt dazu in Vers 10, »Und ich fiel ihm zu Füßen, um ihn anzubeten.« Gerade noch hat der Engel von Gott und seinem wahrhaftigen Wort gesprochen. Angesichts dessen erscheint es doch sehr verwunderlich, dass der Apostel nun im nächsten Augenblick einen Engel anbeten will und damit das erste Gebot bricht. Sicher bedeutet das griechische Wort für anbeten im Zusammenhang mit Gott auch tatsächlich genau das, nämlich anbeten. Ob das Wort aber auch in allen anderen Fällen als anbeten verstanden werden kann, ist nicht unbedingt sicher. Wörtlich heißt es zunächst einmal niederfallen, um jemanden Verehrung zu erweisen. Das könnte in Vers 10 auch durchaus vorstellbar sein. Johannes stand unter dem Eindruck der erschreckenden Visionen über Babylon, und danach hörte er den dreifachen Lobgesang zur Ehre Gottes. Da kann es durchaus sein, dass er davon so mitgenommen ist, dass der alte Apostel nun sogar vor dem Boten des Allmächtigen niederfällt, um ihm die Ehre zu erweisen. Das wäre verständlich. Doch der Engel korrigiert Johannes Verhalten umgehend, indem er sagt, »Tu das nicht. Ich bin ein Mitknecht wie du und deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben.« So in Vers 10. Der Gottesbote betont also, wie Johannes und dessen Mitchristen, so ist auch er ein Mitknecht, also ein Diener Gottes, wie es jeder Christ auch ist. Und für beide gilt gleichermaßen, bete Gott an. So spricht der Engel zu Johannes in Vers 10. Der Gesandte Gottes betont ein zweites, womit die Jesusleute Gott dienen. Sie sind es, die das Zeugnis Jesu haben, so in Vers 10. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Messias-Gemeinde den Menschen um sie herum bezeugt, wer Jesus ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes, der sein Leben als Opfer gab, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Dafür tritt die Gemeinde des Jesus von Nazareth ein. Sie sind lebendige Zeugen mitten in der Endzeit, von der Jesus ja sagte, und diese gute Nachricht der Königsherrschaft Gottes wird auf der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Völker, dann erst kommt das Ende. Die Vision schließt mit den Worten des Engels in Vers 10, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Wenn die christliche Gemeinde der Welt um sie herum bezeugt, wer Jesus ist, dann erfüllt sie damit die Aufgabe eines Propheten. Wer über Jesus spricht, verkündet damit eine neue Welt, die Jesus errichten wird. Von Jesus zu reden bedeutet, über die Liebe Gottes zu sprechen und über seine gerechten Gerichte. Wer Jesus bezeugt, der tritt damit als Prophet Gottes auf. Und umgekehrt, wer wirklich Prophet Gottes ist, der bezeugt Jesus. Unsere Entdeckungsreise durch die Bibel findet ihre Fortsetzung in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen.